Wir lesen heute Morgen einen Text aus dem Kapitel Sri Krishna zieht in Dwaraka ein. Ich dachte, wir nehmen einfach so einen Text, wo Devotees Krishna begrüßen und Krishna tatsächlich sehen und erleben. Denn unser Thema heißt ja heute, in den kommenden Vorlesungen, meine Beziehung zu Krishna. So, wir wollen jetzt mal sehen aus dem Text, wie das aussieht. Wir sind hier im ersten Kanto des Srimad Bhagavatams und im ersten Kanto gibt es 6 Kapitel, richtig, wo systematisch der Leser vorbereitet wird auf die Begegnung mit Krishna. Und im 7. Kapitel dann des ersten Kantos findet diese Begegnung mit Krishna statt. Das heißt, im 7. Kapitel ist das allererste Mal Krishna gegenwärtig in den Seiten des Bhagavatams. Er wird vorher gepriesen, es werden seine Inkarnationen beschrieben und so weiter. Aber im 7. Kapitel taucht er dann auf. Und zwar in einer sehr, sehr brenzlichen Situation. Seine Devotees werden gerade von einer existenzbedrohenden Gefahr fast verschlungen. Und er taucht dann auf und wird gepriesen in dem Shloka: Krishna, Krishna, Mahabaho. O Krishna, du hast alle Kraft. Du allein bist in der Lage, uns vor den Fürchten oder Ängsten oder bedrohlichen Umständen des materiellen Daseins zu beschützen. Nun, in diesem Kapitel, es ist das 11. Kapitel, wir sind also 4 Kapitel weiter, taucht Krishna auf, und zwar kommt er zurück in die Stadt Dwaraka, wo er sich während seines irdischen Aufenthalts aufgehalten hat. Eine Inselstadt, könnte man sagen. Es ist eine große Insel gewesen, doch irgendwie eine Ananta Dvipa genannt, eine unbegrenzte Insel. Und ja, in diesem Krishna geht jetzt gerade nach Dwaraka, und um die Bürger zu informieren, dass er angekommen ist, bläst er in sein zelebriertes Muschelhorn, das Panchajanya. So, da sind wir jetzt. Als die Bürger von Dwaraka diesen Klang vernahmen, dieses Muschelhorn, der selbst die Furcht in Person in der materiellen Welt bedroht. Der Klang ist so gut, dass selbst die Furcht ausböchst. Liefen sie dem Herrn geschwind entgegen, um ihn, dem Beschützer aller Gottgeweihten, nach langem Sehen wiederzusehen. Erläuterung. Wie bereits erwähnt, waren alle Bürger von Dwaraka befreite Seelen, die während Shri Krishnas Gegenwart auf der Erde lebten und dort gemeinsam mit dem Herrn als sein Gefolge erschienen war. Sie alle sehnten sich danach, dem Herrn zu begegnen, obwohl sie aufgrund ihrer spirituellen Verbundenheit eigentlich niemals vom Herrn getrennt waren. So wie die Gopis im Vrindavan ständig an Krishna dachten, während er dem Dorf fern war, um die Kühe zu hüten, so waren auch die Einwohner von Dwaraka immer in Gedanken beim Herrn, während dieser fern von Dwaraka weilte, um zum Beispiel der Schlacht von Kurukshetra beizuwohnen. Ein bekannter Romanschriftsteller aus Bengalen, Bankim Chandra ist das, kam zu dem Schloss, der Krishna von Vrindavan, der von Mathura und der von Dwaraka seien grundverschiedene Personen. Geschichtlich ist dies jedoch nichts Wahres. Der Krishna von Kurukshetra und der Krishna von Dwaraka sind ein und dieselbe Persönlichkeit. Die Bürger von Dwaraka befanden sich also in einem Zustand der Niedergeschlagenheit, weil der Herr von der transzendentalen Stadt abwesend war. Ebenso wie wir abends schwermütig werden, wenn die Sonne untergegangen ist. Der Klang, den Sri Krishna vorausschickte, war so etwas wie die Ankündigung der Sonne am Morgen. Alle Bewohner von Dwarka erwachten aus einem Zustand des Schlummerns, als die Sonne Krishnas aufging, und sie eilten sogleich zu ihm, um ihn zu sehen. Die Geweihten des Herrn kennen niemand anders als ihren Beschützer. Wie wir anhand der nicht-dualen Stellung des Herrn zu erklären versuchten, ist mit dem Herrn verbundener Klang nicht von ihm verschieden. In unserem gegenwärtigen Zustand des materiellen Daseins sind wir ja von Angst erfüllt. Von den vier Problemen des materiellen Daseins, nämlich das Nahrungsproblem, dem Unterkunftsproblem, dem Angstproblem und dem Paarungsproblem. Sehr schön gesagt, nicht? Also vier Probleme, Jungs und Mädchen, also, entschuldigt, liebe Zuhörer, geschätzte Audienz, Nahrungsproblem, das muss gelöst werden, das machen wir so gegen 9 Uhr, probieren wir es. Das Unterkunftsproblem, ja, habt ihr vielleicht gemerkt, wenn man so eine Nacht durchmacht, wo der Nachbar schnarcht, dann kriegt man noch raus, das ist ein kleines Problem, das Unterkunftsproblem. Und das Angstproblem und das Paarungsproblem. Was ist das, das Paarungsproblem? Das könnt ihr, die Aufgeklärten von uns, fragen. Bereitet uns von all den Problemen, bereitet uns das Angstproblem die größte Sorge. Weil wir die nächste Schwierigkeit nie voraussehen können, haben wir ständig so eine schleichende Angst in uns. Das ganze materielle Dasein ist voller Probleme und daher ist das Problem der Angst immer vorherrschend. Der Grund hierfür liegt in unserer Verbindung mit der täuschenden Energie des Herrn, die auch als Maya oder äußere Energie bezeichnet wird. Doch alle Angst schwindet hinfort, sobald der Herr, der durch seine heiligen Namen repräsentiert wird, als Klang erscheint. Sri Chaitanya Mahaprabhu sang den heiligen Namen in der folgenden Anordnung von 16 Wörtern. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Wir können diese Klangschwingungen nutzen und so von allen bedrohlichen Problemen des materiellen Daseins frei werden. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasadaya. Ich glaube, wenn wir diese Texte lesen, Sri Krishna zieht in Dwarka ein, dann kommt bei uns eine kleine Ungeduld oder Frage auf. Wann zieht Krishna in mein Herz ein? Wann ist es bei mir so weit, dass eine wirkliche Begegnung mit Krishna stattfinden kann? Und ich meine, eine Beziehung zu Krishna erleben darf und erfahren darf. Die Bürger von Dwarka waren in der großen, wunderbaren Situation, dass Krishna immer wieder ihre Stadt aufsuchte und sozusagen mit ihnen als Stadtbewohner zusammenlebte. Das schafft eine bestimmte Vertrautheit. Ich zum Beispiel komme in diesem Leben von Hamburg. Wenn immer ich einen Hamburger sehe, selbst wenn man am Strand irgendwo ist, und dann sagt man, spricht man im Plattdeutsch gleich Moin Moin, und sofort ist eine besondere Art von Vertraulichkeit hergestellt. Die Hamburger haben das irgendwie so unter sich. Die halten irgendwo zusammen, obwohl der Hanseatenstolz sie auch ganz schön auseinandertreibt. Aber da ist so eine unausgesprochene Abkunft da. Und so ist eine Übereinkunft da. So gab es auch zwischen den Einwohnern von Dwarka natürlich so eine Übereinkunft. Krishna ist von unserer Stadt. Sie wussten, dass er der höchste persönliche Gott war. Aber er war auch ein Mitglied ihrer Stadt. Nun, Srila Prabhupada erklärt diesen Text auf eine sehr spirituelle Art und Weise. Er sagt, wie die Bewohner von Dwaraka den Klang von Krishnas Muschelhorn hörten, wurden sie aus einer langen, traumähnlichen Trennung, einem Trennungsschmerz entfernt, also herausgeholt. Sie sahen noch nicht Krishna, aber sie hörten schon, wie sein Muschelhorn angeschlagen wurde. Und liefen also auf ihn zu. Ich glaube, wir kennen das auch, wenn hier im Tempel das Muschelhorn dröhnt, dann sieht man von überall Islands Devotees herbei eilen. Sie hören schon sozusagen den Vorboten von Gott, nämlich den Sound, den Klang des göttlichen Muschelhornes. So ist es auch gewesen, als Krishna nach Dwaraka kam. Sie sahen ihn noch nicht, die Bewohner, aber sie hörten seinen Vorboten, das von ihm geblasene Muschelhorn, und eilten auf ihn zu. So, wenn wir in der, Prabhupada erläutert es so, wenn wir in der materiellen Welt Trennung von Krishna verspüren, können auch wir bei Vorboten von Krishna Zuflucht suchen. Krishna hat einen Vorbote in der materiellen Welt, der ihm vorauseilt und der die zugänglichste Form Gottes ist, nämlich der heilige Name. Wenn wir richtig den heiligen Namen verstehen, Zuflucht zu suchen bei ihm, dann werden wir, wie soll ich mich ausdrücken, den göttlichen Vorboten hören und schon etwas spüren und ein bisschen erleichtert werden. Wie wir richtig chanten möchten oder können, möchte ich in einem kleinen Workshop, einem Japa-Workshop in den nächsten Tagen, ich weiß noch nicht genau, wann es geplant ist, ich könnte mir vorstellen, Donnerstag und Freitag gerne machen. Es wird ein Workshop sein, der sich von dieser Vorlesung unterscheiden wird, weil kein einziger eingeschlafen ist. Hier ist einer eingeschlafen. Das sieht so friedlich aus. Also. Das ist wirklich ein Anblick für die Augen. Wunderbar. Aber lassen wir ihn rasten. Er muss schwer präsentiert haben am Abend. So, da wird es nicht möglich sein. Es wird also unglaublich spannend sein. Ich habe da so ein bisschen schockierende Überraschungen vorbereitet. Wenn alles läuft, dann möchte ich da versuchen, richtig zu erläutern, was man tun kann, damit man tatsächlich Krishna in Form seines heiligen Namens wahrnehmen kann. Gut. Schön. So. Ich möchte jetzt, nachdem ich diesen Text ein bisschen erläutert habe und hoffentlich in euch eine Sehnsucht ausgelöst habe, Krishna zu begegnen, erstmal in Form seines heiligen Namens und dann ganz ein bisschen weitermachen in unserer kleinen Vorlesungsreihe. Gestern hatten wir gesagt, dass um eine Beziehung zu Krishna zu entwickeln, Liebe ganz wichtig ist. Diese Liebe und dieser materiellen Welt zu entwickeln, ist eine kleine Herausforderung. Die meisten von uns sind nicht wirklich liebesfähig. Sie können nicht Liebe freigeben. Sie ist gefesselt in irgendwelchen schwierigen Schattenbereichen der komplexen Psychologie. Und das bereitet Schmerzen. Schmerzen im Umgang mit anderen Menschen, aber auch Schmerzen, was unsere Beziehung zu Krishna betrifft. Sich zu bewusst zu werden darüber, dass es nötig ist, in einem selber die Liebesfähigkeit zu befreien und somit liebesfähig zu werden, ist der erste Schritt, den ein Mensch tun kann, um seine Beziehung zu Krishna wiederherzustellen. Es gab einmal einen König, wir hatten das kurz angetönt gestern, am Ende der Vorlesung, der mit seiner Königin täglich in der Vipassana-Meditation meditierte. Eine Vipassana-Meditation ist eine sehr interessante Übung, wo man sich sozusagen als Beobachter von dem Körper und den Gedanken erkennt. Vipassana heißt deutlich sehen. Und es ist eine unglaublich schöne, also eine sehr schöne Meditation, die einem die Worte auch gut helfen kann, zu verstehen, ich bin spirituelle Seele. Nun, beide meditieren zusammen und als erstes kam die Königin aus der Meditation hervor und wandte sich an ihren Gemahl mit großen Augen. In ihrem wunderschönen Gesicht sprach sie zu ihm: Liebling, ich habe gerade gemerkt, ich liebe dich nicht. In der Meditation wurde mir klar, dass ich eigentlich nur mich selber liebe. Nimm es nicht persönlich. Oh, das ist ja schwierig. So, der König hatte die meditiert und ihm war zeitgleich bewusst geworden, dass auch er im Grunde genommen von eher egoistischer Gesinnung war und sich um sich selber am meisten kümmerte. Und er sagte: Ich bin mit dir dankbar, dass du es so offen ausgedrückt hast und mir somit Mut gemacht hast, auch das zu erklären, was ich gesehen habe in meiner Meditation. Mir wurde sehr klar in meiner Meditation, dass alles, was ich anfange, im Grunde genommen den Sinn hat, in irgendeiner Weise Labha heißt, persönlichen Gewinn daraus zu schlagen. Und somit muss ich zur Erkenntnis kommen, auch ich liebe eigentlich nicht, ich liebe somit auch dich nicht. Bitte nimm es auch nicht persönlich. Und, ich weiß nicht, aus eigener Erfahrung, was geschieht, wenn die Ehepartner merken, sie lieben, haben keine Liebe für sich. Ich kann mir denken, dass das zur Trennung führt. Wenn man das registriert, dann flüchtet man aus dieser Beziehung. Huch, keine Liebe, was ist der Sinn dann davon? Und die Beziehung zerbricht. Die beiden wollten das nicht so zerbrechen lassen. Denn sie waren, merken, sie waren beides qualitativ wertvolle Menschen und wandten sich an Buddha, um Eheberatung zu bekommen. Buddha hörte sich das an und sagte dann mit einer großen Freude, die sie zuerst einmal überraschte: Ihr lieben Leute, ihr seid auf dem Schritt zur Selbstverwirklichung. Zu merken, dass man im materiellen Leben unter dem Einfluss des falschen Egos steht, ist der erste Schritt zur Erkenntnis. Es ist ganz wichtig, dass man diese Erkenntnis macht. Ihr müsst jetzt nur weitergehen. Und dann gab er ihnen buddhistisches Katha, buddhistische Unterweisung, die ich an dieser Stelle nicht wiederholen kann, weil ich habe das nur bis dahin gehört, dass der Buddha also sagte, das ist eine Erkenntnis, die sehr wichtig ist. Die Erkenntnis der eigenen Lebensdynamik, dass man aufgrund von der Verwechslung, wo man das selbst mit dem Körper identifiziert, sich selber nur liebt. Liebe Devotees, für spirituelles Leben ist es so wichtig, mit unerschrockenem Blick dem falschen Ego in die Augen zu sehen. Und zwar nicht dem falschen Ego der anderen, sondern dem eigenen falschen Ego. Die meisten wagen sich nur auf das falsche Ego von anderen hinzuschauen und übersehen dabei, dass sie in dem gleichen Dilemma sind, nämlich einem starken Identitätsproblem, dass man sich mit einem mit verschiedenen Rollen und so weiter identifiziert. Es gibt jetzt ein Buch, was im November erfolgsverfilmt wird, eine Hollywood-Thriller ohne Gleichen werden wird. Ihr werdet hundertprozentig eure Freunde in die Kinos wieder erleben. Das ist ein Buch, das ein Schriftsteller geschrieben hat, der die Lehre der Bhagavad Gita herunterdividiert hat auf das Allgemeinverständnis des heutigen Menschen. Es ist nicht ein Schlachtfeld, sondern ein Golfplatz, auf dem die Handlung stattfindet. Die Hauptperson heißt nicht Bhagavan, sondern Begavan. Sehr ähnlich. Und die zweite Hauptperson heißt nicht genau Arjuna, sondern Runa Juna. Wenn man die wenn man den Vornamen, also Runa, nur als Initial sieht, findet man ein R, oder im Englischen sagt man zum R A, Arjuna. Und es handelt also davon, dass dieser Arjuna in große Schwierigkeiten kommt. Er soll an diesem Golfspiel teilnehmen und fühlt sich völlig unmotiviert dazu. Kennt ihr nicht wieder. Und in dieser für ihn traumatischen Situation und schwierigen Situation, die ihn zur Verzweiflung führt, kommt also dieser dunkelhäutige Golfcoach auf den Platz und berät ihn jetzt, wie er zum authentischen Swing kommt. Also ich weiß nicht, wie man das übersetzen soll. Dem authentischen Golf. Kennst du dich aus? Wie sagt man dazu? Golfschlag. Dem authentischen Schlag. Nicht? The authentic swing. Es geht um den authentischen Swing. Das muss von Herzen kommen, und wenn man das kann, dann ist man erfolgreich im Leben. Und dem Autor, der an einer Website seine Intention bekannt gegeben hat, ist sehr bewusst, dass er all sein Wissen aus der Gita nimmt. Zum Beispiel Themen wie nicht an den Früchten der Handlung anhaften, sehr wichtig, loslassen. Und dass nicht nur der Golfplatz ein Handlungsfeld ist, sondern dass auch der physische Körper ein Handlungsfeld ist, also aus dem 13. Kapitel. Das ist schön. Ja, ein Chat. Und viele Themen kommen vor. Und an einer Stelle ist es so, dass der Juna jetzt also sich einer Übermacht von Golfspielern gegenübergestellt sieht und völlig verzweifelt ist und ihm jetzt der Coach Begawan also sagt: Arjuna, überlege dir, wer bist du eigentlich? Bist du ein Golfspieler? Oder bist du eines der vielen anderen Rollen, die du im Leben spielst? Bist du eigentlich dieser Körper, in dem ein Herz Blut pumpt zu den verschiedenen Extremitäten des Körpers? Oder bist du ein tiefer liegendes Selbst? Und er führt ihn, also es ist zweite Kapitel zu Deutsch gesagt, führte den Zuhörer dazu. So möchte ich euch auch heute vor diese Meditation stellen, die sehr, sehr wichtig ist. Lasst uns tief drüber nachdenken, wenn wir durch unser Leben hindurchgehen, wer wir sind. In der Vaishnava-Meditation wird den Priestern, bevor sie in den Erlebnisraum des Altars gehen, wo sie den Herrn begegnen in seiner Deity-Form, wird ihnen erstmal eine Meditation anheimgestellt. Es wird gesagt, sie sollen darüber meditieren: Ich bin eine ewige Seele, die aus irgendeinem Grunde Krishna verlassen hat und in den Ozean der materiellen Welt gekommen ist. Ich habe kaum eine Beziehung zu diesem Ozean, nur ist jetzt in Anführungszeichen, dass ich von ihm absolut kontrolliert und hin und her geworfen werde. So ist auch für einen Devotee unbedingt diese Meditation nötig. Ich würde euch empfehlen und sogar bitten, sagen wir mal, versuchen täglich diese Meditation kurz durch euren Kopf laufen zu lassen. Eine erkenntnissuchende Meditation, die den, wie soll ich mich ausdrücken, die den Sinn hat, euch dazu zu bewegen, zu verstehen, dass ihr nichts mit diesem falschen Ego zu tun habt, das euch glauben macht, eine Identität außerhalb eurer ewigen Beziehung zu Krishna zu haben. Ich bin Prabhupada ewiglich dankbar über die verschiedenen Leben, die ich vielleicht noch aufgrund meiner gefallenen Situation leben muss in dieser Welt, bin ich ihm immer wieder dankbar, dass er einfach bei der ersten Begegnung, die ich hatte mit ihm, das war eine Konfrontation, wo ich Prabhupada eigentlich philosophisch angegriffen habe, dass er damals sich die Mühe machte, gleich zum Grundproblem des weltlichen Daseins vorzudringen, nämlich dem falschen Ego. Er gab dann eine Antwort zurück, die aus einem ganz kurzen Satz bestand, mit der er ganz gezielt in mein falsches Ego hineindrang und mich sehr stark verunsicherte, durcheinander rüttelte, sodass ich aus dieser Verunsicherung heraus, wo ich nicht mehr in dieser Identität so bleiben konnte, der junge Hamburger mit den angriffslustigen Argumenten, wo ich völlig verunsichert war und aus dieser Verunsicherung heraus mich nach einer anderen Identität jenseits vom falschen Ego bemüht habe. Das fing damals an, am nächsten Tag. Ja. Es ist ganz wichtig, wenn wir über die Beziehung zu Krishna sprechen, nicht, sagen wir mal, eine imaginierte Beziehung uns vorzustellen, die auf der Grundlage des falschen Egos ist. Ich kann mich noch deutlich an ein Treffen in Hyderabad erinnern. Srila Prabhupada, wenn er in Indien gesprochen hatte, hatte eine Zuhörerschaft von meistens so um die 20.000 Leute. Das war kaum zu glauben, wie voll das war. So am Ende eines Vortrages in Hyderabad kam ein, hat er Fragen beantwortet, und da er nicht, hat es so gemacht, dass er darum bat, dass die Fragen aus dem Publikum ihm aufgeschrieben wurde und nach vorne gereicht wurden, weil er unmöglich alle Fragen von 20.000 Leuten beantworten konnte. Und so kam es dann in so einem großen Eimer, und ein Assistent hat dann so aus dem Eimer raus die Fragen gepickt und so genommen und vorgelesen. Der eine Mann behauptete, dass Krishna seiner Großmutter erschienen war in einer Wolke und jeden Tag von ihren altersschwachen Brüsten trank. Es war also, als man das so hörte, ging einem richtig so, oh, willkommen in Indien, so durch den Kopf. Ne, weil also es gibt da also richtig verhaute Leute, richtig verhauten Spirituellen-Konzeptionen. Gibt es ja am Westen auch, aber im Westen bezieht sich das eben nicht so sehr auf Krishna, sondern auf andere esoterische, also auf esoterische Themen. Da geht der Westler ja auch wild los, nicht? Aber in Indien bezieht sich vieles auf Krishna, von dieser der Verehrung des Geistes. So, wenn wir nicht von dieser körperlichen Ebene runterkommen, die uns durch das falsche Ego aufgegeben sind, und nicht wirklich meditieren, Aham Brahmasmi, ich bin spirituelle Seele, wird es auch für uns möglich sein, dass wir in falschen Vorstellungen von Krishna und von uns leben und von unserer Beziehung zu Krishna und irgendwelche seltsamen Ideen bekommen. Gut. Der nächste Punkt, den ich machen möchte, ist den ersten Schritt in der Gottesverwirklichung. Im spirituellen Leben habe ich selber persönlich sehr oft gemerkt, dass die Hare Krishna Anhänger sehr oft wichtige Schritte im spirituellen Leben übersehen, einfach dadurch, dass sie eine unglaublich hohe Philosophie kennengelernt haben und gleich den Wunsch haben, die allerhöchsten Stufen zu verwirklichen. Das, sehr oft ist es dann so, dass wenn wir das Höchste wollen, aber noch nicht die innere Bereitschaft dazu haben und die innere Qualifikation, dass wir bei etwas weniger hohen ankommen und gar nichts, vielleicht sogar gar nichts bekommen in unserer spirituellen Verwirklichung. Wenn das Bhagavatam spricht über den Vorgang der Gottesverwirklichung und fängt im zweiten Kanto, da geben wir das Thema angenommen, mit dem ersten Schritt auf diesem Weg an. Und den ersten Schritt Gott zu erkennen, ist, Gott erst einmal in seiner Umgebung zu erkennen. Direkt in der Natur. Radhishyam Prabhu hat in vergangenen Ferienlagern ein sehr schönes Seminar angeboten, wo es darum ging, Gott in der Natur zu erkennen, Bäumen, und hatte Dia-Serien, aber auch richtig Naturwalks, also Gänge durch die Natur, wo man dann da war. Ich weiß, dass Prabhupada, als er uns ausgebildet hat, uns immer wieder darauf hinwies, wie Gott in der Natur gegenwärtig war. Wenn ich zum Beispiel jemand fragte, hast du Gott schon erlebt? Dann sagte er, ja, jeder hat Gott erlebt. Und dann zurückfragte, hast du schon mal Wasser getrunken? Das fragen sie natürlich, also muss man ja. Weißt du was? Der Geschmack im Wasser, das ist Krishna. Prabhupada hat seinen Zuhörern sehr viel Wert darauf gelegt, dass sie zunächst einmal Gott in ihrem Umfeld sehen sollen. Das hat nämlich einen Vorteil. Wenn du Gott in der Natur wahrnehmen kannst, hinter dem Schleier der Illusion das lächelnde Gesicht des Herrn sehen kannst, dann wärst du, wo immer du bist und was immer dir geschieht, das Rückbeziehen auf Krishna und somit in Krishna-Bewusstsein sein. Wenn du aber nur denkst, Krishna ist in Goloka Vrindavan und nirgendwo sonst und irgendwann nach vielen Leben werde ich vielleicht durch einen besonderen Schicksalsschlag dorthin kommen, wirst du niemals hier und jetzt dich anfangen an Krishna zu erinnern und ihn nie zu vergessen. Ich kann mich an einen Vortrag von Srila Prabhupada erinnern in Stockholm. Wir waren jetzt gerade in Stockholm, Schriftgarte und ich, nachdem wir auf einer in der schwimmenden Stadt der Sünde für einen Tag den Ozean überquert habe, werde ich nie vergessen können. Das sind diese riesen skandinavischen Schiffe, die also perfekt für Sinnbefriedigung ausgerüstet sind. Da gibt es alles, was die Sinne jemals sich träumen konnten, selbst von der Zeit, als wir noch auf den höllischen Planeten waren. Also man kann da nicht schlafen in diesen Dingen drin. Man kann nur wilde Träume träumen. So durchsättigt ist die Atmosphäre von dem schlechten Karma, was dort stattfindet. Es gibt Leute, die ihr ganzes Leben nur hin und her pendeln auf diesen schwimmenden Städten. Far out. Naja, wir waren dann in Stockholm und da haben wir uns dann erinnert daran, wie Prabhupada im Sergeant Hollyett da in der Nähe einen Vortrag einmal gab und merkt im Vortrag, dass vielleicht ein Fünftel aus Trinkern bestand. In Schweden habt ihr ja den sozialen Wohlfahrtsstaat, der Trinker durchaus mitnimmt an Bord und erhält. Nun, Srila Prabhupada wollte irgendwie die Trinker zum Krishna-Bewusstsein bringen. Klar. Und sagte dann, du kannst über Krishna meditieren, selbst wenn du a drunkard bist. A drunkard heißt ein Trunkenbold. Selbst wenn du ein Trunkenbold bist, kannst du über Krishna meditieren. Meditiere einfach, dass der anziehende Geschmack im Wein Krishna ist. Das ist jetzt nicht weit hergeholt oder die Philosophie ordentlich gestretcht, ausgedehnt. Der Wein besteht aus Weinreben, also Weintrauben, die von der Sonne, dem Auge Krishnas, gemacht werden, die aus der Erde heraus ihre Kraft ziehen und so weiter. Krishna ist das aktive Prinzip und somit der Weingeschmack. Krishna ist das aktive Prinzip in allem. So, der erste Schritt in der Gottesverwirklichung ist, dass man sich bewusst wird über Krishna in der Umwelt. Ganz wichtig. Ohne diesen Schritt, wenn man diesen Schritt überspringt und nicht dazu kommt, so zu meditieren über Krishna, kann es sein, dass man nicht wirklich bei Krishna angelangt. Der zweite Schritt, den das Bhagavatam geht, damit möchte ich für heute dann enden, ist Krishna wahrzunehmen als die Überseele immer im Kosmos. Krishna geht ein als die Überseele in diese und begleitet jedes Lebewesen auf seinem Weg durch diese Welt hindurch. Krishna ist dort im Herzen gegenwärtig in einer transzendenten Form, so hoch wie diese Maß. Dieses Maß hier. Und residiert in dieser Form im Bereich des Herzens. Und zwar residiert er da in einer spirituellen Dimension. Ganz gleich, was eine bedingte Seele sich antut, ganz gleich, wie weit sie weggeht von Gott, ganz gleich, wie weit sie sich verwickelt in ihre karmischen Handlungen, Krishna ist trotzdem immer da. Aber Krishna selber ist niemals verwickelt. Und eine gute Meditation ist, die Detis zu sehen. Für unsere Augen sind die Detis hier in diesem Tempelraum gegenwärtig auf einer Erhöhung von 1,65 Meter, schätze ich jetzt mal. Sie sind da. Zur gleichen Zeit weilen jedoch die Detis immer in einer transzendentalen Dimension. Srila Prabhupada sprach einmal im Zusammenhang von dem Islam-Terror über die Transzendentalität Krishnas. Als die Musulmanen ihren Terror in Indien ausübten und die Detis in den Tempeln also, wie soll man das sagen, zerstörten zum Teil und mit schmutzigen Dingen bewarfen und so weiter, dachten sie, dass sie jetzt den Hindu-Gott geschmäht hätten und seine Schwäche gezeigt hatten. Sie hatten ein sehr beengendes und einschränkendes Verständnis und ein falsches Verständnis. Krishna war natürlich nie von diesen Angriffen, wie soll ich mich ausdrücken, beeinträchtigt. Denn er ist im Deity, aber er ist auch in der Transzendenz verankert. In der Gita gibt es so einen wichtigen Text, wo Krishna sagt, ich bin in allem, aber ich bin auch jenseits von allem. Ich bin zur gleichen Zeit nicht in allem. Nicht? Krishna ist völlig spirituell. Wir sollten also, wenn wir über die Überseele meditieren, verstehen, dass er immer in transzendentaler Position ist. Auch wenn er mit uns zusammen, wenn Krishna mit uns zusammenkommt, in eine Situation kommt, die wenig schmeichelhaft ist, wo wir gerade also in einer peinlichen Lebenssituation verankert sind. Krishna ist da, aber zur gleichen Zeit immer in einer transzendentalen Position. Das ist eine wichtige Meditation für jemanden, der über die Überseele meditiert. Krishna ist unser bester Freund, aber kommt trotzdem niemals auf die Ebene einer bedingten Seele herab, wo die Kontrolle durch die materiellen Erscheinungsweisen der Natur, Leidenschaft und Unwissenheit oder eine Mischung davon im Werk. Der ist immer in der Transzendenz verankert. Prabhupada hat einmal über die Überseele sehr schön gesprochen, indem er sagte, Krishna ist in dir, als die Überseele. So wie du dich an ihn wendest, gibt er dir Intelligenz. Dadami Buddhi Yogantam. Aber wenn du im Zweifel lebst, ob Krishna gegenwärtig ist oder nicht, dann wird Krishna dir nicht Intelligenz geben. Er spricht nicht mit einem Unsinnsheini. Nonsens. Ne? Das, die spirituelle Position Gottes ist tatsächlich so, dass wir nur dann Zugang zu ihm finden, wenn wir die Straße des Vertrauens gehen, des festen Vertrauens. Ohne diese Straße zu gehen, können wir Krishna, obwohl er gegenwärtig ist, direkt in unserem Herzen, niemals treffen. In diesem Zusammenhang bin ich geneigt, mich an die europäische Mythologie zu erinnern, die ebenfalls diesen Sachverhalt erkannt hat. Nämlich, dass etwas Spirituelles mitten unter uns gegenwärtig ist, dass wir jedoch nur dann die Möglichkeit haben, diese spirituelle Tatsache zu entschließen oder entschlüsseln, wenn wir die richtige Straße wählen. Die Parzival-Legende, die viel von der abendländischen Mystik bestimmt hat, ist so, dass Parzival in seiner Jugend, als er noch relativ unreif war, versucht hatte, das Schloss zu finden von dem verwundeten König, aber dieses Schloss nicht finden konnte. Und im reifen Alter, als er einige Erfahrungen gemacht hatte und soweit war, an einen Ort kam, wo er schon viele Male nach diesem legendären Schloss und dem Gral gesucht hatte, da wiederkam und der Eremit ihm sagte, du musst jetzt nur noch geradeaus gehen und links um die Biegung gehen und dann ist das Schloss da. Und er war tausendmal da gewesen. Er ging jedoch geradeaus und links um die Biegung und sah dann das Schloss und konnte dann die Prüfung bestehen und hinkommen. Auch in unserer Vaishnava-Theologie gibt es sowas geradeaus und links, die richtige Straße, die Straße des festen Shraddhas. Die Shraddha kann durch zwei Dinge entstehen, durch die Schriften, in denen wir lesen, oder durch die Sadhus, die Gemeinschaft mit den Devotees. Nur ein Devotee, der sich auf dieser Stufe des Vertrauens befindet, wird den Herrn im Herzen begegnen. Wie Prabhupada es hier auf seine einfache Art und Weise sagt. Aber wenn du in Zweifel bist, ob Krishna anwesend ist oder nicht, dann wird Krishna dir nicht die Intelligenz geben und nicht zu dir sprechen. Denn er spricht nicht zu einem Nonsens. Also Nonsens ist ein liebevolles Wort für ein Unsinnsheini, würde man vielleicht in Deutsch neu, als neue Wortkonstruktion dafür nehmen. So, die Überseele des Herrn ist sehr wichtig für uns als Devotees in dieser Welt. Es ist der zweite Schritt, den wir tun müssen, um tatsächlich Krishna zu begegnen. Erst sehen wir ihn um uns herum, das lächelnde Gesicht des Herrn, hinter allem. Auch den sogenannten enttäuschenden Umständen im Leben können wir wahrnehmen. So meditieren wir als erstes. Das zweite ist, Krishna ist direkt mit mir da. Und jetzt kommt der entscheidende Knackpunkt. Krishna versorgt mich. Schon seit unvordenklichen Zeiten erfüllt Krishna die unendlich vielen Wünsche der vielen Lebewesen. Wisst ihr, warum ihr euren Körper gekriegt habt? Wisst ihr, warum ihr in eurer Situation seid? Weil ihr sie euch gewünscht habt, weil die Tätigkeiten ausgeübt haben. Und Krishna hat es arrangiert, dass ihr von den Tausenden und Millionen von Elternpaaren, die sich stöhnend vor Begeisterung getroffen haben an jenem Abend, dass ihr in diese ganz spezifische Elternpaar hineinkamt durch den Vorgang der Zeugung und dort euren ganz spezifischen Body mit seinen genetischen Anlagen geerbt hat. Alles, was ihr habt, die Geheimratsecken, die Hasenscharte, die langen Ohrläppchen, aber auch die Gesinnungen und die Drittas, die Überzeugungen, die euch begleiten. sind alles, hat alle Krishna euch gegeben, weil ihr sie für dieses Leben als Instrumentarium euch gewünscht habt und braucht. Mit diesem Krishna wird euch auch das geben, was ihr braucht, so wie ihr euch bekennt und nicht mehr darum herumschreitet, so wie ihr euch bekennt, zu eurem spirituellen Bedürfnis, Krishna zu begegnen. Die spirituelle Bedürfnis, dazu muss man sich bekennen, und so wie diese Bekenntnis stattgefunden hat, das ist mein eigentliches Bedürfnis jetzt, dem will ich nachgehen, wird Krishna uns versorgen mit all den Erlebnissen und all den Dingen, die notwendig sind im spirituellen Leben. Das funktioniert in einer für uns nicht zu verstehenden Magie. In der Katha Upanishad heißt es hierzu: Unter allen, die ewig sind, gibt es einen höchsten Ewigen. Unter all denen, die mit Bewusstsein ausgestattet sind, gibt es ein höchstes Bewusstsein, nämlich Krishna. Und was macht er? Seit unvordenklichen Zeiten erfüllt er die Bedürfnisse der vielen. Damit sind nicht nur Devotees gemeint, die Bedürfnisse haben, sondern alle. Alle, die zu den vielen gehören. Das sind alle. So. Krishna kann seine Devotees versorgen mit allem. Er kann mit ihnen sprechen im Herzen. Er kann die Lebensumstände arrangieren für sie. Und das wirkt unglaublich. Ich möchte sagen, Sachinandaswami, du bist ja heute unglaublich auf in Fahrt. Was ist los mit dir? Folgendes ist los. Ich war für anderthalb Monate richtig, also ein Monat, wo es nicht mehr ging, hatte ich so richtig schwere Schmerzen im Körper. Und ich wusste von meinem Horoskop, ich habe das erste Mal und das letzte Mal im Leben ein Horoskop machen lassen, weil das hat mir in dem Horoskop steht alles drin, was ich wissen wollte. So detailliert ist es ja nicht wichtig, aber da stand drin, dass ich durch eine schwere physische Krise durchgehen würde, und die kam und war dann klar, ja, muss man halt durch. Irgendwann habe ich meditiert, Krishna, du bist ja hintergründig hinter allem, was ist jetzt dahinter, was möchtest du mir gerne zeigen, was muss ich lernen? Und habe dann eine Antwort bekommen, und dann war aber immer noch dieser Schmerz da. Da habe ich einfach gesagt, Krishna, ich weiß, als Devotee soll man es nicht tun, aber ich bin jetzt wie ein kleines Kind dem Vater gegenüber, ich halte es nicht mehr aus, bitte, du kannst das leicht machen. Und dann kam plötzlich eine sehr schöne Heilmethode in meinen Gesichtskreis hinein, das hat alles gestimmt, und dann habe ich auch die Deities von Krishna gesehen in London. Das ist vielleicht nicht so interessant für euch, ich will euch nicht langfahren mit meiner Geschichte. Ich bringe es kurz zu Ende. Und habe dann einfach zum ersten Mal im Leben kritisch gebetet: Bete, weil du bist überall gegenwärtig in meinem Körper. Es ist für dich so einfach, diesen Schmerz wegzukriegen. Und bitte, mach es. Ich will ja nur weiter surfen für dich und ehrlich gesagt auch nicht so leid. Und dann war es plötzlich weg. Schupp. Ist bisher nicht wiedergekommen. Unglaublich. Krishna versorgt seine Devotees. Das ist nicht eine märchenhafte Geschichte. Das ist so. Darauf kann man bauen. Das ist also die zweite Meditation, um unsere Beziehung zu Krishna herzustellen. Die dritte Meditation werde ich morgen erzählen. Hier werden wir eine kleine Pause machen. Wir haben noch 12 Minuten, um Fragen zu beantworten. Herr Gora, meine Eltern haben zu Gora Shiromani, das war zu lange, haben sie ihn Herrn Gora getauft.
Ja. Es ist halt nicht selbstverständlich zu sagen, ich meditiere über Krishna in der Natur. Ich kann natürlich jetzt im Spaziergang noch sagen, hier sind Krishnas Haare, hier sind seine Venen, hier sind seine Knochen. Aber dadurch kriege ich es dann nicht wirklich verwirklicht. Also das heißt, wie kann ich es echt erfahren?
Wie kann ich Krishna als Geschmack im Wasser erfahren? Wie kann ich, kann darüber meditieren, und in der Philosophie würde man sagen, Aropya City praktizieren, dass man ein bestimmtes Konzept über die Welt lagert, da ist Krishna, aber es macht theoretisch sein. Und das wird auch erwähnt wer nur Aropya Bhakti praktiziert, das heißt Projektion, dass er etwas hört und das dann darauf projiziert. Ohne die Verwirklichung wird nicht zu Sangha City Bhakti kommen, nicht, wo man tatsächlich Sangha hat mit Krishna. So. Ja, es ist interessant, Gaura Shiromanis Frage ist sehr wichtig: Wie können wir etwas erfahren? Einmal hat ein bedeutender Lehrer für Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung in Deutschland, Graf Dürkheim, Srila Prabhupada hat diese Frage gestellt: Wie bringst du deinen Schülern bei, dass sie ewige Seele sind, dass sie das verwirklichen? Denn auch für den Graf Dürkheim in seinem, der hat der hat etwas in Totmos. Bist du dir darüber bekannt?
Ja,
in Totmos. Im Schwarzwald, da bei Freiburg, glaube ich. Ne? Da geht es um Verwirklichung. Wie kann man denn das verwirklichen? Und ich war bei den Spaziergängen dabei und habe später dann nochmal Prabhupads Antwort gelesen. Prabhupad sagt dann einfach: Wir wiederholen einfach Krishnas Worte zu den Schülern. That's all. Ja, that's all, sagte der Graf Dürkheim. Und ich hörte auch that's all. Also keine weiteren Fragen. Nicht? Alles ist klar. Ich habe immer wieder darüber nachgedacht. Weil als spiritueller Mensch will man natürlich spirituelle Erfahrungen machen. Wieso ist denn das that's all? Es ist doch nur Theorie, habe ich gedacht. Aber lass uns das jetzt mal aus. Wir müssen jetzt, es ist ganz wichtig, wenn wir jetzt in Prabhupads Verständnisrahmen einzutauchen, mal das jetzt aus Prabhupads Sicht zu sehen. Denn er hat die Antwort gegeben. Wir müssen jetzt sehen, wie sieht er das denn? Nicht? Wir dürfen jetzt nicht sagen, oh, ich kann das jetzt nicht schnallen und uns abwenden von dieser Antwort. Wir müssen jetzt einfach sehen, wie sieht er das? Aus der spirituellen Sicht gibt es sowas wie Bhagavad Virya, die Kraft Gottes. Und die Kraft Gottes wird in der Welt erfahren als Klang. Nada Brahman. Diese Welt wird geschaffen von Krishna in Form von Klangschwingungen. Am Anuvriti Shabda, ganz am Anfang war der Klang, sagt der Vedanta Sutra. Und durch Klang wird man befreit von den Auswirkungen des Klangs, der Fesselung an die Materie. So, die spirituelle Klangschwingung hat eine unglaubliche Wirkung, wenn man sie richtig hört. Im Srimad Bhagavatam erklärt Prabhupada, was es bedeutet, richtig die Worte Gottes zu hören, die in den Schriften niedergefallen sind. Er sagt, man muss mit gespannter Aufmerksamkeit hören und führt dann weiter aus, dass gespannte Aufmerksamkeit der transzendentalen Klangschwingung zu schenken nur möglich ist für jemanden, der reinen Geist ist. Wer reinen Geist ist, oder es geht jedoch nur für jemanden rein im Geist zu sein, der auch rein in seinen Handlungen ist. Und rein in Handlung kannst du nur sein, wenn du rein bist im Essen, Schlafen, Verteidigen und deiner Sexualität. Das ist wichtig, diesen Klang, der kann nur dann gehört werden, wenn man diese Qualifikation mit sich bringt. Aber wenn jemand diese Qualifikation mit sich bringt und den Klang Krishnas hört von einer befugten Quelle, einem reinen Devotee, dann wird das in einem etwas auslösen. Kennt ihr das in eurem Leben, dass ihr mit großen Fragen, nachdem ihr mal wieder genau eine Woche und 2 Stunden nicht in Prabhupadas Büchern gelesen habt, dazu kommt, in den Büchern zu lesen und wirklich es jetzt wissen wollt und ihr lest und lest und lest und plötzlich ist da so ein Punkt, der eure Aufmerksamkeit ergreift und dann sagt man, alles ist klar. Wenn man mit der Aufmerksamkeit und den einen gewissen spirituellen Lebenswandel die Worte von Krishna hört, dann ist das wirklich all. That's all. So, zu dieser Verwirklichung zu kommen, Krishna in der Natur zu sehen, ist, du hörst in den Schriften und wendest dann diese Antwort der Schriften an und erlebst da unglaubliche Dinge. In Irland, ich kann euch das nicht sagen, da hat mir ein Devotee einen Brief geschrieben, so über eine Meditation über Krishna in der Natur. Ich saß da so in der Natur, schaute so. Es war so ein Naturschutzpark. Es war morgens so, da ging die Sonne irgendwie so früh auf, schien es mir jedenfalls. Plötzlich explodierte dieses göttliche Farbenspektakel am Himmel. Und mit dieser Explosion lebte die ganze Natur von der Präsenz Gottes erfüllt. Unglaublich. Hätte ich euch am liebsten alle da gehabt, das zu sehen. Das hat jeder gemerkt. So, das ist. Aber natürlich sind wir manchmal so in unserem Geist drin. Diesen Affengeist, der uns einfach wegbringt von den ganz natürlichen spirituellen Verwirklichungen. Das ist in diesem Geist. Heiligisch.
Also kann es auch helfen, dann bewusst solche Orte mal aufzusuchen?
Ja, auf alle Fälle. Und dann ein bisschen die Augen schärfen durch den, zum Beispiel im zweiten Kanto, da wird ja dieser erste Schritt der Gottesverwirklichung gebracht. Ich habe jetzt ihn gerade nicht hier, deswegen ist der erste. Da wird unglaublich schöne Meditation gegeben. Als ich einmal im Brahmachari-Leben an diese Frage kam, soll ich Brahmachari sein oder Grihastha werden? Das war natürlich bei jedem eine Frage. Da las ich vorher, dass das Lächeln einer wunderschönen Frau, das Lächeln, das Lächeln Gottes wäre, nicht, dass dahinter das Lächeln Gottes ist. So, dann kam so eine Situation, wo mich eine wunderschöne Frau liebenswürdig anlächelte und ich schaute sie dann plötzlich so ganz verklärt an. Das war so dumm und naiv von mir. Ich sah da was anderes. Und, nein, habe ich gesagt, du, folgendes. Ich habe gerade, dein Lächeln ist die täuschende, illusionierende Energie. Aber dahinter, denn das wird vergehen und so weiter, dahinter ist das Lächeln Gottes. Und ich musste mich dann über den Humor der universalen Form erinnern. Das war also eine etwas brenzliche Situation. Es war kein Transzendentalist, die konnte das nicht so gleich verstehen. Es war kein irgendwann so ein Predigerprogramm, so ein interessiertes Wesen. Das war ein bisschen peinlich, man macht so viele Fehler im Leben. Hare Krishna. Bitte schön. Yeah, bitte.
I have to speak English.
Please do speak.
So, now I'm in a situation that I moved away from the Devotee Association for some reason. And I'm wondering often if taking shelter of Srila Prabhupada's books and associating in this way, if it really helps me to develop my faith and really this knowledge can penetrate my heart without direct association.
Do you speak English? Most of you? Die meisten? I will give the answer in English because it's just association with Srila Prabhupada's books help me to develop this necessary faith, or is the association of devotees absolutely necessary? See, in all our Vaishnava scriptures, the association of devotees has been described as absolutely necessary. At times where we cannot have the association of devotees, or the devotees with whom we associate are so much in trouble of their spiritual life that it's almost impossible for them to give a spiritual sign of life. Then you can have association with devotees, for instance, through letter writing, or you can have association through sometimes calling them, or sometimes listening to a lecture. The devotees' association is just very, very important for faith to grow. It is very, very important. The example which has been given in Shastra is the example of a seed of a banyan tree. There are certain banyan tree seeds who can only grow into a tree when they are swallowed by a bird which is like a sparrow. When the seed is passing through the organism of the sparrow, it gets a certain coating which helps us which helps the seed to germinate and come into and build up or grow up into a tree. In the same way, the seed of Krishna consciousness requires to be given to us by devotees of the Lord. Then only it has this practical aspect which can grow into Krishna, into a tree. So, yes, you can have association with Srila Prabhupada through reading his books, and I think that is very, very important. But you will still feel after some time you need to speak and so on. And you can sometimes associate, like now you are associating. Or if it is not possible for you to be in the association of devotees, or if the devotees with whom you are by circumstances struggling so hard against the material energy, no problem. Then I always listen to tapes of devotees, not only of my spiritual master, but also of others, and learn things. Spiritual life is something which has to do a lot with life. And for life, you need others. It is just very natural. Spiritual life is life. Hare Krishna. That is my experience, and it is in the Shastra. But don't worry if you don't live together with devotees. Sometimes, nowadays, you know, when you live together with so many devotees, there's very often the social platform is so much in the foreground that you have to talk about shopping and driving cars and snoring and, you know, and using the bathroom, and from all this practical talk on the social level, you do not really come to talk about Krishna. That is an experience which takes place in the association of devotees. Gut. Ich möchte euch auch sagen, ermutigen, wenn ihr die Gemeinschaft mit Devotees habt, sucht spirituelle Gemeinschaft. Nehmt euch ein Thema vor. Ich habe mich jetzt gerade mit Satswaroop Maharaj getroffen, und wir beide, weil wir wussten, wir haben 1,5 Stunden zusammen, einmal im Jahr, wir wollen jetzt über unsere tiefsten Fragen und tiefsten Themen sprechen, und hatten das mitgebracht. Also ich hatte eine mentale Liste bei mir drin, und er hatte auch eine Liste, und wir merken, wir haben so viele Punkte, dass, naja, müssen wir jetzt das Wesentlichste dran nehmen. Nicht? Es ist ganz wichtig, dass man sich vornimmt, nicht nur über diese Belange des menschlichen Daseins zu sprechen. Das werden wir so und so tun und wird 90% so und so unserer Zeit in Anspruch nehmen. Und keine Sorge, das kommt nicht zu kurz, weil wir Menschen sind. Wir sollten uns aber sehen, auch in diesem Ferienlager, dass wir wirklich mal diese Minuten, diese Schatzminuten suchen, wo wir mit Devotees sprechen, wo wir wirklich versuchen, in die Tiefe zu gehen. Wo wir wirklich Dinge besprechen, die uns bewegen. Und wenn wir merken, uns bewegt nichts, sondern nur, wann gibt es Fassade, dann brauchen wir vielleicht einen kleinen Waldspaziergang mal, wo wir nachdenken. Und wir werden bestimmt sehen, dass da ein Ozean von bewegenden Fragen in uns drin ist. Allein, wenn ihr nur eine Frage überlegt, was ist meine Beziehung zu Krishna? Dann geht das schon los. Dann wird ein unterirdisch fließender Strom an Bewegtheit in Bewegung kommen. Hare Krishna. So, unser Vers heute war, die Bewohner von Dwaraka vernahmen den Klang von Krishnas Muschelhorn und sind dann mit großer Begierde auf Krishna losgestürmt und haben ihn begegnet. So haben auch hier jetzt Krishnas, haben auch wir das Muschelhorn von Krishna gehört. Krishna in Form seines Prasadas. Ruft uns. Wir sollten Prasada auf keine Weise stehen lassen. Ich wünsche euch ein, aber da ist noch Krishna Chandra. Ja, komm schnell, sonst ruft es zu lange.